2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstagabend um 19.10 Uhr, ist knapp anderthalb Stunden, eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons vor unserem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Das Spiel des 24. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Freitagabend, im 1.3. um 18.30 Uhr in der Arena auf Schalke statt. Es spielen dabei der Tabellen-14. Gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel beider Mannschaften fand am 23.09.2023 am Millantor statt und wir gewannen verdient mit 3:1. Im Oktober duellierten sich beide Teams dann doch nochmal im DFB-Pokal und auch hier gewannen wir dieses Mal mit 2:1 nach Verlängerung. Mein Name ist Kasche und bei Twitter sowie Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bis zum Freitagabend ist ja noch etwas hin, aber an der Bilanz ändert sich ja dann nichts mehr, vorher zumindest. Daher schauen wir wie immer in meinen Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Es gab 15 Duelle der beiden Teams. Das erste Spiel gab es bereits 1951 in der Endrunde zur deutschen Meisterschaft der damaligen Oberligen. Danach trafen beide Teams erst 1977 wieder aufeinander. Die Gesamtbilanz spricht allerdings dabei für unseren Gegner. Wir erzielten nur 4 Siege, 3 Unentschieden und 8 Niederlagen. Wobei die Auswärtsbilanz eigentlich noch viel, viel schlimmer ist. Und dann konnten wir nämlich nur einmal gewinnen. Und da sind wir wieder bei der Oberliga-Endrunde 1951. Meine heutige Gesprächspartnerin war noch nie bei Millanton. Daher stellt sie sich jetzt kurz mit unseren 3 klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zu S04 gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Moin, schön, dass ich da sein darf und danke für die Einladung. Ich bin Anna, ich bin Schalke-Fan seit fast 27 Jahren, also seit meiner Geburt sozusagen, durch meinen Papa, der schon richtig lange Schalker ist und mich direkt einen Tag nach der Geburt zum Mitglied gemacht hat. Also so eine richtige Wahl hatte ich nicht. Das ist manchmal schön und manchmal auch nicht so schön. Ich beschäftige mich eigentlich fast jeden Tag mit Schalke, außer ich bin mal richtig genervt von meinem Verein. Dann schalte ich auch mal ein paar Mitteilungen aus und lasse mal Fußball Fußball sein. Aber ich beschäftige mich eigentlich, also Schalke nimmt einfach eine ganz große Rolle in meinem Leben ein. Ich lese viel zu Schalke, beteilige mich an Diskussionen und genau. Ja, aber okay. Ich finde auch andere Fußballthemen neben Schalke interessant, also allgemein die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Fußball, wie sich der Fußball verändert. Genau, so sieht's aus. Okay.
Ja, dann erstmal herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen oder mit mir zu sprechen, besser gesagt. Lass uns mal ein wenig über deine Fanhistorie sprechen. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel im Stadion erinnern oder ist das... Oder hat dich dein Papa da schon ganz so früh mitgenommen, dass du es gar nicht wusstest?
Nee, so früh durfte ich noch nicht. Mama hat gesagt, bevor ich nicht in die Schule gehe, darf ich nicht mit. Ich glaube, mein erstes Spiel, da war ich so 9 Jahre alt. Also es ist schon ein bisschen her. Ich weiß auch nicht mehr, gegen wen das war. Ich glaube, gegen Hertha. Ich bin mir nicht sicher. Da müsste ich mal in alten Kicker-Aufzeichnungen irgendwie nachschauen. Es war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis, so das erste Mal in der Arena zu sein, weil ich das davor immer nur vom Hörensagen sozusagen von meinem Papa kannte. Dazu muss man aber auch sagen, dass mein Papa, also ich komme aus Leipzig, bin da auch aufgewachsen und mein Papa auch. Und in der DDR war es ja nicht möglich für meinen Papa, nach Gelsenkirchen zu fahren. Das Erste, was er gemacht hat, als die Mauer gefallen ist, ist auf Schalke zu fahren. Und ja, also als ich Kind war und das erste Mal Schalke live gesehen habe, war das auf jeden Fall was ganz Besonderes für mich. Das weiß ich heute noch.
Ja. Sag mal, dann kennst du gar nicht mehr das alte Stadion, ne? Da kennst du nur das neue noch, oder?
Genau, ja.
Ach krass.
Ich kenne das Parkstadion natürlich noch so vom Sehen und vom Hören, aber ja. Ich war da noch, also habe da kein Spiel so live erlebt.
Ja, mein erstes, war ja mal im Parkstadion bei einem Spiel Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da war ich, glaube ich, 12, 13 oder so. Da bin ich mal hingefahren, hab das gesehen und war ein bisschen beeindruckt. von dieser Schüssel, die da so stand, und von der Lautstärke und von der Aggressivität, die dann da auf den Rängen war. Aber mal weg von diesen negativen Erlebnissen, von diesen aggressiven Ergebnissen. Was war denn eigentlich dein schönstes Erlebnis mit Schalke bislang? So, weil wenn du jetzt so eine Top 5 machen müsstest.
Boah, Top 5? Das ist richtig. Dann
mach Top 3.
Also, wenn ich mal letzte Saison anschaue zum Beispiel, da gab es so ein 2-1 Last-Minute-Sieg gegen Werder Bremen. Das war schon ziemlich emotional. Mhm. Da war Schalke auf einem guten Weg, vielleicht doch noch die Klasse zu halten. Und diese Saison gab es ein 4-3 gegen Magdeburg, nachdem wir erst 2-0 hinten lagen. Das war in der Hinrunde. Das war auch ein ganz besonderes und sehr emotionales Spiel. Und natürlich der Aufstieg 2022. Weil ich hier irgendwann so Mitte der Saison mit dem Thema Aufstieg ein bisschen abgeschlossen hatte. Dann gab es einen Trainerwechsel und dann hat man die letzten 8 Spiele gewonnen. Und dann war das schon eine ganz schön emotionale Sache, wieder direkt aufzusteigen.
Das glaube ich. Aufstieg ist ja auch bei uns gerade so ein kleines Thema.
kleines.
Wenn du im Stadion bist, wo findet man dich denn da? Bist du bei euch direkt in der, wo die organisierte Fanszene steht, oder sitzt du, oder wo kann man dich da so treffen, wenn man dich treffen wollen würde?
Ich stehe in der Nordkurve, nicht ganz unten, aber auch nicht ganz oben, so mittig meistens, genau. Also ich stehe eigentlich immer. Ja.
Okay, cool. Du bist Teil eines ganz, ganz tollen Podcastes. Darüber haben wir im Vorgespräch schon mal gesprochen. Du bist Teil von Früh, Frauen reden über Fußball. Kannst du unseren Hörern, die euch vielleicht noch nicht kennen, mal einen kleinen Einblick über eure Inhalte und Ausrichtung geben?
Ja, also wir sind Früh, Frauen reden über Fußball, und wir sind ein Podcast-Kollektiv aus, ich weiß gerade gar nicht, wie viele wir sind, aber es sind einige, die so...
Ganz schön viele.
Die Beteiligung ist eigentlich immer da, und wir reden über Fußballthemen, fußballpolitische Themen, auch immer im Gesamtkontext der Gesellschaft betrachten wir das. Und zum Beispiel haben wir letztens erst über eine Folge mit dem Thema Tradition rausgebracht, wo viele Frauen dabei waren, die auch Fans von Traditionsvereinen sind. Aber auch immer, wenn zum Beispiel, letztes Jahr war ja die Weltmeisterschaft der Frauen in Neuseeland und Australien, da gab es auch Sendungen zu, oder als 2022 die Europameisterschaft der Frauen war, da gab es auch eine Sendung zu. Und wir versuchen immer auf ganz vielen Plattformen irgendwie aktiv zu sein und uns dafür einzusetzen, dass Frauen oder allgemein weiblich gelesene Personen in einer Sportart, die doch noch sehr männerdominiert ist, muss man ja leider sagen, Anklang finden und dass sie ihre Stimmen gehört werden. Und sowas. Genau. Und es ist halt dadurch, dass wir auch so Anhängerinnen von verschiedenen Vereinen sind und uns aber auch darüber hinaus mit anderen sportlichen Themen beschäftigen, kommen immer gute verschiedene Perspektiven auch zusammen, wenn wir dann aufzeichnen.
Ja, stimmt. Ja. Die Frage jetzt, warum ihr euch gegründet habt, hast du ja so ein bisschen auch schon beantwortet, mit dem Blickwinkel auf Frauen im Fußball. Also im Fußball, im Gesamtkontext. Wie lange gibt es euch denn jetzt schon eigentlich?
Boah, die genaue Zahl weiß ich gerade nicht, weil ich bin erst seit 2022 dabei. Aber ich meine, ich weiß es, also ich habe es mir irgendwie auch nicht notiert, muss ich ehrlicherweise zugeben.
Ist aber auch nicht so schlimm, könnt ihr euch nämlich in den Shownotes gucken, da packe ich euch den Link rein zu Frauen über Fußball. Und vor allem auch die von dir angesprochene Folge zum Thema Tradition habe ich mir auch gestern Abend noch auf dem Fahrrad angehört. Und ich war sperrbegeistert aufgrund der Thementiefe und auch der verschiedenen Blickwinkel, mit denen ihr euch bei dem Thema auseinandergesetzt habt. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und mich habt ihr als neuen Hörer gewonnen. Ich hoffe, dass ihr noch ganz viele Hörer hier auch aus unserem Podcast-Publikum bekommt. Und den Link, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. So, jetzt versuchen wir mal kurz weg, kurz hin so Richtung Schalke zu kommen. Jetzt also von weg von deiner persönlichen Bedeutung von Schalke, sondern mal zur jetzigen Saison. Ich würde mal ein bisschen über diese Hinserie und die sehr kurze Winterpause sprechen. Unser Hinspiel so als Startpunkt wählen. Denn das war ja gleichzeitig das letzte Spiel von Thomas Reis, nachdem sehr offenen Interview von Timo Baumgartel, um das mal so zu sagen. Danach übernahm Carol Gerz eure Mannschaft. Was hat er verändert eigentlich im Gegensatz zu Thomas Reis?
Ja, genau. Also kann ich noch mal kurz sagen, dass Carol Gerz dann im Oktober 2023 gekommen ist als Nachfolger von Thomas Reis. Und was sich auf jeden Fall verändert hat, was man auch oft liest, ist die Trainingsleistung und was im Training gemacht wird. Dadurch ist es dazu gekommen, dass wir kaum noch Verletzte haben, außer Langzeitverletzte. So. Und das war unter Thomas Reis ein bisschen anders. Da gab es schon öfter mal so, oder es war zumindest etwas auffälliger, dass es so dass Muskelverletzungen sich gemehrt haben. Und das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Okay. Ich glaube, Carol Gerz hat auch noch mal, zumindest hatte man immer...
Ich habe eben Carol Gerz gesagt, ne? Entschuldigung, tut mir leid.
Alles gut. Zumindest hatte man nach dem Trainingslager das Gefühl, also nach dem Wintertrainingslager in Portugal, hat das auch so vermittelt bekommen, dass er das Teamgefüge gestärkt hat. Also es wurde immer davon gesprochen, was für eine gute Stimmung im Trainingslager war und wie intensiv gearbeitet wurde, weil die Hinrunde natürlich nicht zufriedenstellend war, zumindest nicht für die Ziele, die man vor der Saison kommuniziert hat und die vielleicht auch von außen kommuniziert werden oder wurden für diesen Verein. Ja, das, was jetzt auf den Platz gebracht wird, ist jetzt nochmal eine andere Sache, da reden wir bestimmt auch noch drüber. Ja, ich glaube, prinzipiell war es erstmal auch sein Ziel, die Defensive zu stärken. Denn wir haben in der Hinrunde schon einige Gegentore gefressen, muss man einfach so sagen. Und natürlich auch dann im Endeffekt den Spielfluss so laufen zu lassen, dass die Stürmer, die vielleicht bis dahin nicht so erfolgreich waren wie in Simon Terodde, auch mal bedient werden mit Bällen. Genau.
Okay.
Inwieweit das jetzt gelungen ist, kann man auch drüber diskutieren.
Also, was hat er? Die Bilanz von ihm ist nicht so gut, ne? Also 6 Siege, nee, glaube ich.
Ne? Ja,
und
also
ein Unentschieden, 8 Niederlagen, inklusive DFB-Pokal, ist halt auch ausbaufähig. Ihr habt aber in der Winterpause auch nochmal, seid ihr nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Ne? Soppi vom FC Turin ist gekommen. Genau. Julinov aus Burnley zurückgeholt, aber dann auch 4 Spiele abgegeben, ne? Tower, Kosoki, Hekeren und Polter.
Ja.
Wie siehst du die Neuverpflichtung und die Abgänge?
Also bei Hekeren und Kosoki, um jetzt mal bei den Abgängen anzufangen, war es irgendwie klar, weil die kaum bis keine Einsatzzeit hatten. Ja. Auch nicht unter Thomas Reis oder kaum unter Thomas Reis. Und für die ist es wichtig, weil die noch jung sind, also wirklich sehr jung, einfach Spielpraxis zu sammeln. Ja. Sebastian Polter war nur 5. Stürmer oder 4. Stürmer. Und wenn er gespielt hat, waren seine Auftritte auch nicht wirklich nicht so, dass er sich überzeugend nach vorne spielen konnte, dieser Rangfolge. Ich glaube, dass ein Spieler wie Sebastian Polter, der ja durchaus das Potenzial hat, ein guter Stürmer zu sein, das hat er in Bochum zum Beispiel gezeigt, vielleicht auch ein bisschen andere Ambitionen hat. Und dann hat sich schon relativ zeitig auch abgedeutet, dass er, wenn er nicht ganz wechselt, zumindest verliehen wird. Genau, aber dann auch über den Sommer hinaus, glaube ich, kaum oder keine Zukunft auf Schalke haben wird. Wen haben wir noch?
Tower.
Tower, ja. Genau das gleiche wie bei Hekeren und Kosuki. Keine Spielzeit. Spielpraxis sammeln. Er ist auch noch relativ jung. Und ich glaube, das bekommt er jetzt bei Braunschweig auch. Darko Chulinov wusste ich am Anfang nicht so richtig, was ich davon halten soll, den wieder zurückzuholen. Der hat in der Aufstiegssaison 21, 22 eine extrem wichtige Rolle gespielt. Sportlich, aber auch menschlich, weil der ist einfach ein extrem emotionaler Spieler, der lebt den Verein. Also hat man letztens, auch Schalke hat letztes Video gepostet, wo er nach dem Sieg gegen Wiesbaden oder nach dem 1-0 gegen Wiesbaden extrem auf der Bank ausgerastet ist, im positiven Sinne. Da wusste ich nicht so genau, wie soll ich das einordnen, ob der uns sportlich weiterhelfen kann. Aber Fakt ist, dass er auf jeden Fall immer über 100% gibt, wenn er auf dem Platz steht. Und auch schon ein Tor beigesteuert hat. Direkt in seinem ersten Spiel nach Einwechslung hat er getroffen. Das Spiel wurde verloren, aber
er hat getroffen.
Genau, ist halt auch noch ein junger Spieler, der sich noch extrem weiterentwickeln kann, denke ich. Inwieweit der über den Sommer hinaus bei Schalke bleiben wird, hängt natürlich auch von den finanziellen Rahmenbedingungen ab, muss man ja einfach so sagen.
Und er ist, glaube ich, auch nur geliehen, ne? Ausgeliehen und mit Kaufoption, glaube ich, ne?
Ja. Und Sopi kann ich noch gar nicht einschätzen, denn er hat bis jetzt einmal gespielt, wurde eingewechselt. Nachdem es uns eigentlich so vermittelt wurde oder so kommuniziert wurde, dass es eine Soforthilfe sein sollte, hat er erstmal nicht gespielt. Also da wurde er erstmal rausgezogen. Deswegen kann ich zu dem noch nicht so viel sagen. Ich finde es aber prinzipiell gut, dass wir im Bereich der Defensive nochmal nachgelegt haben. Hätte mir da aber noch eine andere, also noch eine weitere Verstärkung gewünscht. Und ich glaube, mit diesem Denken bin ich nicht alleine. Wenn man in der Schalke-Bubble mal so ein bisschen rumfragt, hätten sich einige noch eine Verpflichtung für die Defensive gewünscht.
Okay. Die Transfers stoßen ja eigentlich zu einem erstklassig besetzten Kader, wenn man jetzt einfach von den Namen ausgeht, Fährmann, Karaman, Drexler, Tempelmann, Seguin, Lassme, Terodde und einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der zweiten Liga, von dem ich nicht weiß, warum er zu euch gewechselt ist und nicht bei uns spielt. Vielleicht hat das Geld eine Rolle gespielt, ich weiß es nicht. Ron Schallenberg, einer, um nur die bekanntesten zu nennen. Was habt ihr bei der Kaderplanung falsch gemacht, dass ihr kein funktionierendes Team auf die Beine stellen könnt, die Spielweise in der zweiten Liga annehmen könnt, kann? Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Dieses Mal stelle ich euch das 10 Jahre Millanton-Paket vor. Das Paket ist ein Prototyp-Sonderedition zum 10-jährigen Jubiläum des Millantons. 7 Wochen Lagerung auf Aromahopfen verleihen unserem starken, kalt gehopften Lager seinen einzigartigen Geschmack und seine fruchtige Aromatik. Mit dem Paket erhältst du 4 Flaschen des streng limitierten 10 Jahre Millanton-Bieres und 2 exklusive Millanton-Gläser. Ich sag euch nur, gönnt euch! Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum 10 Jahre Millanton-Paket findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende.
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon ganz oft gestellt habe. Ich glaube, es wurden einige Spieler, also erstmal ist so ein gesamtes Grundgerüst weggebrochen nach dem Abstieg mal wieder durch Abgänge von wichtigen Spielern wie Bülter, Jens, Kraus, Salazar. Aber da war ja auch einfach abzusehen, dass die in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht bleiben werden.
Man muss halt, Salazar muss ja auch sein Trikot irgendwo anders küssen. Also
so ist es. Nein, ich habe ich möchte nichts Böses über Rodri sagen.
Nein, er ist super. Ich mochte ihn.
Aber man muss natürlich auch diesen finanziellen Rahmen immer mitdenken bei Schalke. Ich glaube, das ist irgendwie kein Geheimnis in alle, die sich irgendwie mit Fußball beschäftigen. Und auch wenn sie nicht Fan des FC Schalke 04 sind, wissen, in was für einer finanziellen Situation sich der Verein befindet. Ja, ich glaube einfach, dadurch, dass so eine feste Achse weggebrochen ist, auch so jemand wie Marius Bülter zum Beispiel, der in der Rückrunde letzte Saison unser bester Spieler war, weil er einfach absolut aufgedreht ist. Und ja, vielleicht sind dann auch einfach so Spieler dabei, die sich in dann so einzeln vielleicht gute Qualitäten auf den Platz bringen, aber das dann irgendwie nicht zu so einer Einheit führen kann. Ich weiß gar nicht, ich kann das nicht so richtig beschreiben.
Okay.
Ja, ich habe da schon so lange drüber nachgedacht und finde da keine zufriedenstellende Antwort drauf. Aber ja, bei der Kaderplanung wurden auf jeden Fall Fehler gemacht.
Gut, dann können wir da ja auch gleich ein bisschen so anschließen. Was ist denn dann die größte Schwäche von S04 auf dem Platz? Die rechte Seite hatte Baris Artig, jetzt ging in Magdeburg direkt nach dem Sieg angesprochen, dass man sich da schon ziemlich sicher war, dass man über die Seite kommen konnte. Und da auch hatte man ja auch einiges vorzuweisen. Aber der ganze Defensivverbund wackelt ja gewaltig. Ne? 45 Gegentore ist bisher so. Es gibt nur zwei Vereine, die gleich schlecht sind. Ne? Im Vergleich zu uns sind es nur, also wir haben 22 Gegentore. Das ist ja schon ein massiver Unterschied. Wie kommt denn diese Defensivschwäche zustande?
Ja, einfach eine ganz anfällige Defensive und wir haben Spieler in der Defensive oder wir haben wenig Geschwindigkeit in der Defensive, würde ich sagen. Also das vielleicht dann der ein oder andere Spieler, ich möchte jetzt keinen einzelnen Spieler an den Pranger stellen, weil es ist überhaupt nicht meine Art, ein Ticken zu langsam ist und ja, dann ist der Gegner halt vorbei. Wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, das weiß mittlerweile die ganze Liga, dass unsere rechte Verteidigungsseite ziemlich anfällig einfach ist und dass man darüber so kommen kann, sozusagen als gegnerisches Team. Und wir haben auch eine harmlose Offensive tatsächlich, also die aber auch wenig bedient wird mit Bällen. So ein Simon Terodde zum Beispiel, der muss halt bedient werden, sonst trifft er auch nicht. Zumindest nicht einfach so mal aus dem Spiel heraus. Das ist nicht so seine Art, wie er Fußball spielt. Das ist nicht die Art Stürmer, die er darstellt. Wenn er bedient wird, das hat man in der Zweitligasaison, als wir vor zwei Jahren in der zweiten Liga waren, hat man das sehr gut gesehen, wenn er bedient wird von Thomas Auvejan zum Beispiel oder auch von Marius Bülter damals, dann trifft er ganz zuverlässig.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was Sebastian Polter gerne gesehen würde, ne, gesehen hätte. Genau. Nämlich Anspiele im Strafraum, weil ein Boxspieler wenn wir jetzt mal von der Schwäche von euch weggehen, also dies haben wir jetzt angesprochen, Defensive, Offensive, so die Verbindung zwischen Offensive oder sagen wir zwischen Mittelfeld und Sturm ist nicht so, da hapert es ein bisschen. Worauf müssten wir denn im Spiel gegen euch achten? Denn, was zeichnet euch aus?
Kenan Karaman. Ja, also es fällt mir zurzeit echt schwer, Stärken von Schalke aufzuzählen, weil es gerade wirklich kaum Stärken gibt. So, okay. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Ich glaube, also so ein Kenan Karaman ist auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler. Das hat er gezeigt oder zeigt er auch immer noch. Das ist auch ein Spieler, der Chancen aus dem Spiel heraus kreieren kann und dann sehr gefährlich vorm Tor werden kann. Und unsere Stärke, unabhängig von dem Team auf dem Platz, sind wir, die Fans. Weil so ein Heimspiel ist immer, da steckt nochmal eine andere Energie hinter. Obwohl die Situation gerade sehr angespannt ist, muss man auch sagen.
Ja, okay, dann würde ich da gleich die Frage von Argo 1982 auf X gleich mal reinbringen. Wie sehr ist denn das Tischtuch zwischen Fanszene und der Mannschaft zerschnitten, da diese Saison während der Spiele ja bereits mehrmal der Support komplett eingestellt wurde? Oder täuscht dieser Eindruck von außen? Und ist das dann nur auswärts oder ist auch der Support im Heim bei Heimspielen dann betroffen?
Das ist auf jeden Fall das Tischtuch, um diese Metapher mal weiterzubringen, ist angeschnitten. So zur Hälfte ungefähr. Also die Situation ist angespannt und ich glaube, die Ultras haben schon auch häufiger Ansagen gemacht diese Saison, um die Mannschaft zu erreichen. Bei Heimspielen stellt sich das immer noch ein bisschen anders dar. Man merkt aber schon vor dem Spiel, sobald man in der Arena ist, also zumindest ich, die ja auch in der Kurve steht, diese Angespanntheit merkt man dann relativ schnell. Und dann ist es vielleicht auch nicht ganz so laut, wenn die Torhüter oder der Rest des Teams zum Aufwärmen irgendwie rauskommen.
Okay. Ja. Dann lass uns mal so die Saison jetzt zu Ende gespielt haben. Wo landet ihr denn da? bevor, also nicht, dass wir jetzt wünschen, dass das wie vor ein paar, wie vor zwei Jahren war, aber wo landet ihr am Ende der Saison?
Also hoffentlich nicht auf Platz 16, 17 oder 18, sondern auf Platz 15 oder besser.
Okay, okay. Wird Karel Geratz denn dann noch Trainer sein oder wird das Spiel gegen uns sein sogenanntes Schicksalsspiel werden und der Kreis zu Thomas Reis schließt sich?
Ich darf ja hier ehrlich antworten, oder?
Ja, du darfst total ehrlich sein, das hört ja eh keiner zu.
Ich kenne ja meinen Verein und ich glaube nicht, dass Karel Geratz bis Ende der Saison Trainer sein wird, aber ich glaube auch nicht, dass das Spiel gegen St. Pauli sein letztes Spiel sein wird, sondern dass er danach noch Zeit bekommt. Aber ich denke nicht, dass er die Saison zu Ende führen wird. Leider.
Dann wären wir wieder bei drei Trainern in der Saison, ne? Das ist ja auch so ein Klassiker bei euch. Übrigens führt mich das wieder zurück auf eure Tradition. Von den Traditionspodcast von früh, wo du das Thema ja auch angesprochen hattest. Die drei Trainer pro Saison. Mhm. Ach, herrlich. Wie schön. Ein Kreis.
Auch eine Tradition, ne? Also. Ja, genau.
Sag mal, aber es gibt ja jetzt nicht nur sportliche Unruhe im Verein, sondern auch ein bekannter Fleischfabrikant lässt sich gerade wieder als alternativloser Präsident durch die PDR-Agenturen seiner Wahl ins Gespräch bringen. Was ist da denn jetzt gerade wieder am Rumoren bei euch im Umfeld, also im Vereinsumfeld?
Ja, also Clemens Tönnies ist, glaube ich, allen ein Begriff. Er ist ja vor zwei Jahren zurückgetreten als Aufsichtsratsvorsitzender, sehr zum großen, also hat viel Anklang gefunden, dieser Rücktritt, weil er uns, also ja, er hat uns in einige Schieflagen gebracht, aber natürlich auch, also ja, finanziell auch Deals eingetütet, sage ich jetzt mal. Es wird immer.
Er hatte doch diesen rassistischen Beiklang seinen Rücktritt, genau. Wenn ich mich richtig erinnere.
Nee, das war schon davor. Genau. Ja.
Ach so, das war schon davor.
Ja, das war schon davor. Es wird immer so ein bisschen das Bild vermittelt, dass Clemens Tönnies gar nichts mehr mit Schalke zu tun hat. Das stimmt aber nicht. Also, ich glaube, der hat seine Augen und Ohren so ein bisschen überall und hat natürlich auch bestimmt noch irgendwo Leute, die mit ihm im Kontakt sind, die mit Schalke viel zu tun haben. Und ich glaube, weil wir jetzt in so einer wirklich, ich sag das jetzt einfach mal so, existenzbedrohenden Lage sind, ist dieses Tür für ihn zurückzukommen in den Verein so weit offen wie davor, also wie nie zuvor, seit er zurückgetreten ist. Und rumort ja eigentlich immer ein bisschen auf Schalke, ne? Also ich glaube nicht, dass es irgendwann mal eine Zeit geben wird, wo es in dem Verein ruhig ist.
Oh Mann. aber da passt dann die Frage von Agro, die zweite Frage von Agro-1982 auf Twitter ganz gut. Wie siehst du denn die Personalie Marc Wilmots? Habt ihr da fachlich den richtigen Mann dazu geholt, um sich strategisch besser aufzustellen, oder ist das eher ein Versuch, mit einem ehemaligen Eurofighter und Publikumsliebling für Ruhe im Umfeld zu sorgen?
Also Marc Wilmots ist ja im Januar gekommen und der war ja die letzten Jahre unter anderem Trainer von Belgien. Also ich möchte ihm keine fachlichen Kompetenzen möchte ich ihm auf gar keinen Fall absprechen. Für mich macht es aber auch schon ein bisschen den Eindruck, dass das so ein richtiger eine Nostalgieverpflichtung. So der Mann, der weiß halt, wie Schalke tickt. Der versteht Schalke. Aber vielleicht, also bis jetzt finde ich die Kommunikation eher unglücklich. Also die Kommunikation, die er so nach außen bis jetzt getragen hat. In dieser kurzen Amtszeit von ihm, wie gesagt, ist im Januar erst gekommen, noch nicht so krass das irgendwie so einschätzen. Ich glaube schon, dass er, also der hat Schalke auf jeden Fall verinnerlicht, der weiß irgendwie, was es bedeutet für Schalke zu spielen, der weiß, wie viel den Menschen in der Stadt Gelsenkirchen der Verein bedeutet und den Fans, aber nach einer Niederlage in Magdeburg und einem desolaten Auftritt, muss man einfach so sagen, dann zu sagen, die Lage sei nicht so dramatisch, man ist ja noch 3 Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz, finde ich in unserer Situation eher ungünstig, das so offen vor den Kameras zu sagen und so zu formulieren. Deswegen finde ich, also an dieser Stelle fand ich die Kommunikation auf jeden Fall unglücklich und dann war noch diese Sache mit Soppi, der Neuverpflichtung, dass da auch wieder irgendwas ein bisschen falsch rübergekommen ist.
Okay. Ja, ich find die Aussage von Marc Wilmots mit den 3 Punkten mutig.
Das ist, könnte man auch so sehen, ja.
Uns ja selbstbewusst, aber auch ein bisschen arrogant. Naja. Ihr müsst ja damit leben, nicht ich. lass uns mal kurz jetzt zum Spieltag kommen. Ich gehe ja davon aus, dass das Stadion ausverkauft ist, denn wir machen unseren Block voll. Bei euch ist das eh klar, dass ihr kaum freie Tickets haben werdet. Unser Sonderzug ist auch gebucht und ausverkauft und das freut mich sehr. Allerdings haben wir jetzt auch noch einen ÖPNV-Streik, den alle irgendwie überbrücken müssen. Das bedeutet auch, dass es irgendwie vom Bahnhof zum oder Stand jetzt ist noch nicht klar, wie unser Sonderzug, die Teilnehmer unseres Sonderzuges vom Bahnhof zum Stadion kommen, sehr wahrscheinlich wird, weil da wirklich alles streikt. Da bin ich sehr gespannt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verfolgt da bitte aufmerksam den Fanladen und die Fanladen-Infos. Da wird alles weitere bekannt gegeben. So. Bevor wir zum System und Aufstellung kommen, wer wird denn bei euch am Freitagabend fehlen? Verletzt oder gelb gesperrt?
Also die Langzeitverletzten sind Asan Uetraogo und Leo Kreimel. Der hatte einen Kreuzbandriss, fällt noch ein bisschen aus. Also ist mein jetziger Stand. Die Pressekonferenz wird morgen oder am Donnerstag sein und kann sein, dass ich da noch mal was geändert hat, denn bei Uetraogo weiß ich auf jeden Fall, dass er schon wieder Teile des Teamtrainings absolviert hat. Ansonsten sind alle fit und auch niemand gelb gesperrt.
Das ist schön. Bei uns wird Stand heute nur Scott Banks noch fehlen, der an den Folgen vom Kreuzbandriss aber schon auf einem guten Weg ist. Ansonsten, es ist ja auch erst Dienstag, wie sich die Woche dann entwickelt, könnt ihr dann bei Tim im Vorbericht nachlesen, der sich sicherlich dann am Donnerstagmorgen oder am Freitagmorgen rauskommt. Und natürlich können sich alle die jeweiligen Spieltags-PKs von Fabian Hürzeler oder von Karel Geretz auf den Social-Media-Kanälen der Vereine reinziehen. Wie glaubst du denn, wird Karel Geretz aufstellen?
Also die Torwartposition ist ja relativ klar gesetzt mit Marius Müller. Ich denke, dass in der Innenverteidigung Kaminski spielen wird und Thomas Kalasch. Wie es auf der rechten Seite aussieht, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube nicht. Ich denke fast nicht, dass Cedric Brunner spielen wird, sondern dass er da auf jeden Fall eine Änderung vornehmen wird. Und dann wird da wahlweise Soppi spielen oder Henning Matriciani. Und auf der linken Seite wird Thomas Ovejan spielen, denke ich mal. Okay. Und ansonsten werden Ron Schallenberg und Paul Seguin gesetzt sein. Und ich überlege gerade, wer am Samstag noch gespielt hat. Ja, Kenan Karaman auf jeden Fall. Und sonst muss man schauen. Also er hat ja da ein paar Optionen tatsächlich, so die er einsetzen kann. Ich würde sagen, dass Keke Top zum Beispiel auch auf jeden Fall eine Option wäre für die Startelf. Weil okay. Es hat sich schon in den letzten Spielen abgezeichnet, dass Simon Terodde eher so eine Personalie ist, die man dann von der Bank bringt und nicht von Beginn an. Ansonsten gibt es auch immer noch die Option, Brian Lassme spielen zu lassen.
Einer der schnellsten Spieler der zweiten Liga.
Genau.
Aber das hat mich übrigens gewundert. Ich habe mal, im Kicker gibt es ja so eine Aufstellung von den schnellsten Spielern der Liga. Da seid ihr nur den ersten Top oder den Top 20 seid ihr ganz gut vertreten, glaube ich. Mhm. Wir gar nicht. Wir gar nicht. Wir sind, glaube ich, nicht mal unter den Top 50. Das ist so lustig. Aber ist ja auch nicht unser Spiel.
Ja. Und was ich noch sagen kann, ist, dass es natürlich auch sein kann, dass Karel Gerrards einen Spieler oder mehrere Spieler aus der U23 in den Spieltagskader beruft. Und dann.
Jetzt aus Gründen, aus welchen Gründen glaubst du, dass er das macht?
Weil die überzeugend im Training sind, weil die vielleicht bei den Profis mittrainieren, obwohl ich jetzt gestern und heute bei den Trainingsbildern konnte ich keinen U23-Spieler entdecken. Und aus Leistungsgründen der anderen Spieler aus der ersten Mannschaft.
Aha. Spannend.
Aber wie gesagt, ich konnte noch keine Spieler, U23-Spieler entdecken. Dementsprechend kann ich dazu keine hundertprozentige Aussage jetzt hier treffen.
Okay. Was macht dich oder macht dich etwas zuversichtlich, dass ihr gegen uns punktet? Und das soll jetzt bitte nicht arrogant rüberkommen. Tut mir leid, wenn das vielleicht so, nee, war aber nicht so gemeint.
Boah. Also es gab anscheinend gestern eine ganz große Aussprache mit dem Team, also mit dem Trainerteam und unter den Spielern untereinander. Vielleicht macht mich das ein bisschen zuversichtlich, dass der Ernst der Lage vielleicht jetzt wirklich so verinnerlicht ist, aber das wurde schon oft gesagt und danach ist nichts passiert. Oder es ist noch schlimmer geworden, das ist leider auch so. Aber das macht mich ein bisschen zuversichtlich, dass es so eine Aussprache gab und die Energie unserer Fans, unserer Kurve, alle, die da sind, macht mich auch zuversichtlich.
Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann jetzt ausgehen wird am Freitagabend. Ich lasse dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Freitagabend genannt hast.
Schön, dass wir gerade noch über Zuversicht gesprochen haben. Ich jetzt aber leider sagen muss, dass ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber der FC St. Pauli wird 4-0 gegen den FC Schalke 04 gewinnen am Freitagabend.
So hoch?
Ja. Es tut mir im Herzen so weh, gegen meinen eigenen Verein so hoch zu tippen. Aber die Zeiten sind so schwer gerade, dass es einfach, es fällt schwer an Wunder zu glauben, sage ich jetzt mal.
Oh, Anna. Mhm. Ich tipp auf ein 2-0. Ich habe auf ein 2-0 ein ruhiges Spiel von uns, 2-0 für uns. Und 4-0, das finde ich ich hätte jetzt irgendwie noch gesagt, dass wir wenigstens noch auf einen Treffer oder zwei Treffer von euch irgendwie so ein 2-3 oder ein 2-1-2 oder ein 2-1 oder so. Aber 4-0, Alter. Okay, lass ich mal jetzt so stehen. Liebe HörerInnen, viel Spaß am Freitag, wo ihr mir das Spiel verfolgen werdet. Und ich wünsche euch allen Auswärtsfahrern eine gute Anreise. Denkt dran, Nahverkehrsstreik, Stau im Pott bei der Anreise mit Privat-PKWs. Den Sonderzugfahrern wünsche ich mega viel Spaß auf der Tour. Und bei dir, Anna, bedanke ich mich wunderbar. Ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte gehören dir. Bitteschön.
Ja, sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht, das Gespräch. Die letzten Worte gehören mir. Was habe ich noch zu sagen? Verfolgt das Spiel am Freitag. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel, egal wie es ausgeht. Oder es ist nicht egal, wie es ausgeht, aber es wird auf jeden Fall ein interessantes Duell. Hört Früff. Und ja, das war's. Schöne restliche Woche.
Also, hört Friff. Tschüss.